Missing Link Original.
Sag mal, Peter, bist du nicht auf Urlaub?
Das ist richtig, ich bin tatsächlich auf Urlaub, ja.
Und was machen wir jetzt?
Naja, wir haben doch da im Frühjahr im Grazer Schauspielhaus, da waren wir beim Podcast-Festival.
Stimmt, da haben wir eine sehr nice Folge aufgenommen.
Genau, die spielen wir jetzt einfach an.
Hören Sie sich das an.
Willkommen zum demoskopischen Podcast Das Orakel. Mein Name ist Peter Hayek, ich bin Meinungsforscher und Politikwissenschaftler und schaue mit Ihnen in die politische Gegenwart, immer wieder in die Vergangenheit und ab und zu auch in die Zukunft, die ja bekanntermaßen schwer zu prognostizieren ist.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Das Orakel. Mein Name ist Michael Stebeck, ich bin Werber. Und mir gegenüber sitzen heute ganz, ganz viele Menschen. Da ist zum einen das Publikum. Wir nehmen heute im Schauspielhaus Graz live auf und ich sage herzlich willkommen. Sich selber zuklatschen ist schon cool, oder? Dann haben wir Walter Hemmerle, den Leiter des Innenpolitik-Ressorts der Kleinen Zeitung.
Hallo.
Und wie schon angekündigt, den Meinungsforscher und Politikwissenschaftler Peter Hayek. Genau, der Titel ist ja Ruinieren, Meinungsumfragen, die politische Handlungsmacht. Und ich habe dazu eine These, weil wir hier im schönen Schauspielhaus sind. Meinungsumfragen sind heute nicht mehr nur Requisiten auf der medialen Bühne, sondern führen heimlich Regie. Und bevor wir in diese Runde einsteigen, es ist ja ein demoskopischer Podcast, den wir machen, machen wir jetzt eine Live-Umfrage, nämlich Sie sind jetzt gefragt und der Herr Hayek wird sofort analysieren, nämlich lesen Sie Umfragen, bitte um Handzeichen. Wer liest Umfragen?
Aber ehrlich sein.
Naja, sagen wir 80%.
Gut. Ha? So laufen die Umfragen ab. Sagen wir 80%.
So läuft die Sonntagsfrage ab.
Genau. Bitte, was sagen dir die 80%?
Die 80% sagen mir, es ist überraschend, 8 von 10 Personen in einer Stichprobe Umfragen lesen. Aber was wir wissen ist, dass Umfragen tatsächlich wahnsinnig gut beim Publikum ankommen. Also egal, ob es jetzt in den sozialen Medien ist oder in den klassischen Printmedien. Umfragen werden nahezu immer gelesen. Die Frage ist immer, da kommen wir vielleicht noch dazu, ob die Umfragen Sie auch beeinflussen. Wenn Sie eine Umfrage vor einer Wahl lesen, fließt das in die Entscheidung Ihrer Wahlstimme ein? Wer sagt, nicht rausschreien, wir machen es wieder Handzeichen.
Doch.
Wer sagt ja? Na bitte.
Der Sie Beweis, wollen bei der Gewinnern sein.
Der Beweis ist erbracht, dass Umfragen keinen Einfluss haben. Es gibt tatsächlich auch eine Studie, Universität Heidelberg Forschungsgruppe Wahlen, die gesagt hat, das ist im einstelligen Bereich, dass diese Beeinflussung, das kommt jetzt da ungefähr hin. Und außerdem machen sie ja nicht alle den gleichen Reim auf die Umfrage, weil jeder denkt sich was anderes. Lesen ja nicht alle eine Umfrage, in dem Fall von uns für die Kleine Zeitung Graz, und dann steht 31% KPÖ. Ja. Und dann denken sie nicht alle, super, Bandwagon-Effekt, man hängt sich dem Sieger an, wir wählen jetzt alle die LKK, das macht ja keiner. Und jetzt greife ich schon vorweg. Also wir beginnen mal ganz gemütlich.
Übrigens, Sie dürfen sehr, sehr gerne reinschreien, weil damit verewigen Sie sich in unserer Podcast-Aufnahme. Also nicht zögern, brüllen. Ich möchte es mit dir, Walter, anfangen. Ja? Meine Frage, warum gebt ihr Umfragen in Auftrag, wenn ihr, und damit sind alle Journalistinnen und Journalisten gemeint, dann doch immer wieder über Meinungsforschung herzieht?
Naja, manchmal verdienen sie es.
Wann?
Das entscheiden wir. wer sonst, ehrlicherweise. Sie ein bisschen mit dabei. Es wurde ja schon beantwortet. Sie werden extrem gerne gelesen. Aber es sind viele Geschichten in der Umfrage, vor allem in der, die wir im Auftrag gegeben haben. Es geht ja nicht mehr darum, wie könnte die Wahl am Wahltag ausgehen, wer dem Pferderennen die Nase vorn, wer stinkt ab, wer muss um seinen Job bangen, also all diese kleinen menschlichen Dramen. Sondern in einer gescheiten Meinungsumfrage werden einfach auch Sachthemen abgefragt. Wo soll eine Fußgängerzone sein? Was soll mit öffentlichen Verkehrsmitteln passieren? Und gerade in der Kommunalpolitik oder Landespolitik kann man da extrem viel zusätzliche Geschichten rausmachen, weil aus jeder Sonderfrage soll die Herrengasse zubetoniert werden, das Rathaus vermauert oder was auch immer, der Glockenturm abgetragen, der Uhrturm abgetragen, kann man eine journalistische Geschichte draus machen. Und gerade Kommunalpolitik lebt von solchen Sachen und es hilft uns, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie Gruppen in der Bevölkerung ticken. Und es sind einfach in einer Umfrage 10 gute journalistische Kommunalgeschichten drinnen. Und deswegen machen wir das eigentlich.
Das war die offizielle Version.
Ja, genau. Jetzt wollen wir die inoffizielle hören.
Die inoffizielle lautet nämlich, wie schaut's aus?
Genau.
Und da geht's tatsächlich nur um die Sonntagsfrage, ja? Und da geht's darum, wer gewinnt, wer ist vorn? Also, vor 25 Jahren, glaube ich, hat das der Fritz Plass in einem Buch verewigt.
Sie merken eh. Ich bin der Seriöse.
Ja, genau. Ja. Also hat Fritz Blasser, um mich auf einen seriösen Wissenschaftler zu beziehen, hat schon damals geschrieben vom sogenannten Horse Race Journalism. Also das heißt, man bringt Umfragen und sagt immer, wer ist vorn. Wenn es vorne geklärt ist, fragt man sie, wer fliegt raus, wer kommt eine, wer macht Platz 2 oder 3. Und das ist natürlich für Medien natürlich interessant. Ja, ich meine, es ist für uns alle bis zum
Gewissen
interessant.
Spannend.
Nein, für mich ist es am wenigsten spannend, weil ich mache das seit 30 Jahren. Also ich weiß, einer wird gewinnen. Ja, also am Ende des Tages. Ja. Oder eine.
Ja. Peter, wenn du glaubst, dass ich nur dem Walter, übrigens, wir sind deswegen per Du, weil vor allem die beiden sich schon sehr lange kennen und ich inzwischen die auch schon lang kenne.
Obwohl er Lustenauer ist und ich Wiener, haben wir uns beim Fußball kennengelernt in Wien. Ich darf Ihnen sagen, er ficht besser, als er Fußball spielt, weil hier haben sie nämlich den Seniorenstaatsmeister im Fechten und ehemaligen Landesmeister im Fechten.
Danke, danke. Vor einigen Jahren, ich werde auch älter. Und der Lustenau ist bitte Tabellenführer.
Also. Rapid fast. Machen wir mit dem verbalen Fechten weiter. Auch eine Frage an dich jetzt, Peter. Und zwar, du hast mir nach der letzten Kärntner Landtagswahl Folgendes gesagt, nämlich du wirst auf gar keinen Fall nie mehr wieder regionale Umfragen oder kleinere Umfragen machen, weil das macht einfach keinen Sinn, da sind zu wenig Samples etc. Warum hast du jetzt doch für Graz eine Umfrage gemacht? Bist du Wiederholungstäter?
Und das hat ja nichts mit dem Honorar zu tun.
Ja, also das stimmt, weil das ist wirklich nicht gut bezahlt.
Ich halte mich da raus, bin Moderator.
Weil ich glaube, die heimliche Hymne der Meinungsforscher und Meinungsforscherinnen ist That's Life, wo die eine Strophe sich übersetzt, sie immer dann, wenn ich am Boden liege mit meinem Gesicht nach unten, dann stehe ich trotzdem wieder auf und go back to the race. Und genau das machen wir immer. Wir wissen zwar, dass wir nicht exakt messen können, wollen es uns aber trotzdem immer wieder beweisen. Das ist irgendetwas, wenn man das mal angefixt hat, dann ist man irgendwie dabei, wobei es vollkommen richtig ist, was der Walter Hämmerle gesagt hat. Es ist schon für uns auch viel, viel interessanter, wie geht die Geschichte aus, sondern wie ticken unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Wählergruppen, warum sind die freiheitlichen Wähler so ganz, ganz anders als die anderen Wähler und Wählerinnen? Wir haben das jetzt auch abgetestet bei Viktor Orban, also jetzt im Übergang haben wir gefragt, finden Sie das gut, dass der Herr Madjar jetzt Premierminister wird oder Ministerpräsident, wie es in Ungarn genau heißt? Und da sagt der ganz, ganz große Teil, ja, das ist sehr gut. Und bei den Freiheitlichen ist es total spannend, da sagen circa 20%, sie finden super, dass der Madjar das ist. 40% sagen, es ist gut, wenn es der Orban gewesen wäre. Und der Rest sagt, das ist mir egal. Also ist auch eine politische Haltung. Aber das ist dann das Interessante, wie ticken denn Menschen? Und das mit Graz ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können. Die Kollegen sagen jetzt nicht, aber auch Umfrage für die kleine Zeitung. Damals hat es gelautet, ich glaube, Siegfried Nagel und die ÖVP machen 35% und die KPÖ 20. Und wie wir wissen, ist es anders ausgegangen. Und da war die Differenz aber so groß, dass man nicht sagen konnte, oh, weil das ist natürlich für uns immer nett, Last Swing, da ist was passiert. Das versuchen wir dann zu erklären, was dann passiert ist, wenn es nicht ganz, ganz offensichtlich ist. Aber wir machen das dann halt, weil wir gerne dabei sind bis zum gewissen Grad. Wobei ich auch dazu sagen muss, und da habe ich sogar der kleinen Zeitung im Vorfeld gesagt, wie wir diese Kooperation eingegangen sind, ich habe in Wirklichkeit nichts zu gewinnen und nur zu verlieren. Weil wenn wir richtig liegen, also richtig unter Anführungszeichen, ja, Wenn wir richtig liegen, dann sagen alle, na ja, sonst halt richtig liegen. Liegen wir falsch, heißt der klar, die Meinungsforscher. Also, weil du Kärnten gesagt hast, ja. Das Gute ist, ich kann ausschweifender sein, weil wir haben länger Zeit, gell?
Ja. Ja. Bitte lass doch unseren Gast auch ein bisschen zu.
Ja, warte gleich. Ja.
Nicht einmal mich, nicht einmal mich.
Der Walter singt mir seit 25 Jahren die Ohren voll.
Aber mit lauter gescheiten Sachen.
Ja, natürlich.
Ich hab so viel gescheiter gemacht.
Ich habe so viel gelernt.
Deswegen klätschst du hier so.
zu Kärnten noch. Kärnten ist tatsächlich, es gab damals den Werbespruch, weiß nicht, ob Sie erinnern können, Kärnten ist ein Wahnsinn. Vielleicht haben Sie ihn heute auch noch. Oder es ist politisch auch so. Damit meine
wir haben zwei Ausgaben, gell? Eine in der Steiermark und eine in Kärnten.
Ich weiß, ja. Die Umfrage hatten wir für die kleine Zeitung Kärnten gemacht. wir hatten die ÖVP unterdeklariert, und zwar um satte 6 Punkte. Also unterschätzt eigentlich, muss man sagen. Das ist dann natürlich nicht so elegant. Ich weiß nicht, wie sehr Sie den Standard lesen. Im Standard wird kommt immer wieder zu Wort Professor Laurenz Enser-Jedenastik von der Politikwissenschaft, ein Kollege, der sich auf sehr, sehr guten
Umfragen auskennt.
Auch ein Fußballspieler, genau. Wir waren ja eher Fußballspieler. So, und der hat mich dann angerufen, weil die mediale Aufregung wieder so groß war, und hat so gesagt, Herr Kollege, ich verstehe die mediale Aufregung, es liegt ja nur eine Partei außerhalb der Norm, also außerhalb der Schwankungsbreite. Hä? Und ich habe gesagt, ja, wir erklären es das denen da draußen. Wir wissen es eh. Und wir haben tatsächlich gar nicht das Problem, dass wir es ihnen erklären, sondern wir haben wirklich oft das Problem, dass wir im Vorfeld die Medien darüber aufklären, wie unsicher das ist. Weil wir können tatsächlich, die Sozialwissenschaft in Befragungsform kann nicht exakt messen. Es funktioniert einfach nicht. Ja. Wir können aber das ganz gut einschätzen und Szenarien bilden. Und das ist der Grund, warum ich dann trotzdem immer wieder zum Wiederholungstäter werde. Mhm. Weil dann kommt wer daher und sagt, was ist, machen Sie das? Und ich sage, na gut, bevor es ein anderer macht, macht es. Ne?
Gut, wir haben da den Wiederholungstäter, wir haben dich als Vertreter.
Als Täter?
Als Vertreter, nicht Vertäter, der Journalistin. Und es passieren laufend Umfragen. Also die Zeitungen sind voll mit Umfragen etc. Sind Umfragen im journalistischen Tagesgeschäft ein Ersatz für echte politische Analyse geworden? Man sagt, da habe ich Zahlen, da kann ich was ableiten und mehr muss ich nicht mehr machen?
In manchen Bereichen vom Journalismus hundertprozentig. Ja. Also man muss sich das nur anschauen, wenn es so in diese 24 News Channels hineinschauen, dort jagt eine Umfrage die nächste. Es ist wirklich das Pferderennen es sorgt, ich glaube, das ist eine Selbstbeschäftigung, ja, weil man daraus Stimmungen, Emotionen ableiten will. Und diejenigen, die am meisten darauf reagieren, sind vielleicht gar nicht so sehr die Journalisten, sondern am meisten wahrscheinlich die Politiker selber. Weil so etwas bringt natürlich entweder Optimismus oder Unruhe, Verzweiflung, Ratlosigkeit in die politischen Parteien hinein. Und gerade natürlich, wenn es schlecht läuft für einen Politiker, ich erinnere mich, wir hatten vor eineinhalb, zwei Jahren vor der letzten Nationalratswahl den Karl Nehammer als Kanzler bei uns im Salon zu Gast, im Salon der kleinen Zeitung. Und der Peter Hayek war auch dort und hat davor die eine oder andere Umfrage gemacht, wo die ÖVP und Karl Nehammer nicht rasend gut abgeschnitten haben. Und der Karl Nehammer als Bundeskanzler hat die ganze Zeit, also sicher 3-4 Mal in diesem Gespräch auf den Peter Hayek quasi hingeschaut und quasi an Wix über den zur Meinungsforschung gemacht. Das heißt, für die Parteien ist es ein unglaublich sensibles Thema. Sie geben selbst Umfragen in Auftrag, weil sie sich Rückenwind erhoffen, weil sie versuchen auch andere Umfragen, die weniger freundlich sind, manchmal zu konterkarieren oder sowas. Sicher auch, um Informationen, die gescheiden, quasi Sachinformationen herauszuholen für ihre politische Strategie, aber um ein negatives Stimmungsbild in der Bevölkerung irgendwie zu versuchen zu konterkarieren. Das heißt, wahrscheinlich sind die am ärgsten Getriebenen von Umfragen nicht der Journalismus, schon gar nicht Sie als Wählerinnen und Wähler, sondern die Parteien selber. Und das ist natürlich eine brutale Krux, wenn man von Meinungsumfragen quasi politisch getrieben und angetrieben wird, verunsichert wird, weil das Wichtigste für einen Politiker, für eine politische Partei ist, dass man eine Idee hat, wie man Gesellschaft verändern will, was für Themen man in welche Richtung pushen will, was für Positionen ich habe und dort nicht wie eine Fahne im Wind quasi je nach Stimmung hin und her schwankt, ja, weil das ist das Schlimmste, was man tun kann. Ja. Und das ist, glaube ich, die größte Krux von einem Übermaß an Meinungsumfragen in der politischen Debatte.
Aber werden unpopuläre, aber notwendige Entscheidungen durch Meinungsumfragen geradezu verhindert? Wäre jetzt meine Anschlussfrage daran.
Beide? Ich bin der Gentleman.
Schon bevor du die Menschen hier langfällst, springe ich hinein.
Das ist ein seriöses Publikum. Die kennen Meinungsforscher.
Das ist halt einfach höflich.
Ich freue mich so, in der Mitte zu sitzen. Das ist so schön.
Ja. Es gibt zwei Arten von Meinung. Im politischen Sektor müssen Sie unterscheiden zwischen dem, was Sie in den Umfragen, die Sie in den Medien lesen, und jene, die wir tatsächlich für die Parteien die Parteien in Auftrag bringen. Und da geht es, wie es der Walter Hämmerle schon richtig gesagt hat, eigentlich darum, dass man der Partei und den politischen Akteuren klarlegt, im Prinzip sind es immer drei Dinge: wer ist meine Zielgruppe, wie tickt meine Zielgruppe, wie erreiche ich meine Zielgruppe. Das sind die drei Dinge. Was ich immer Politikerinnen und Politiker sage: Wir machen für euch nicht die Politik. Und das ist dann immer das große Missverständnis, weil es wird dann auch gesagt, ja, aber die Meinungsforschung hat uns nicht gesagt, welche Themen für die Menschen interessant sind. Und ich muss sagen, dafür dürft ihr gar keine Meinungsforschung brauchen. Es ist vollkommen aberwitzig. Ich muss als Politikerin und als Politiker wissen, was sind die sogenannten wichtigen Policy-Felder und wie sehen diese aus, ja? Und wie geht's denen? Also, dass wir im Gesundheitssystem ein Problem bekommen, dafür brauche ich keine Umfrage. Das wissen wir schon seit 10 Jahren oder länger, dass das ein Thema ist. Übrigens, die Bevölkerung hat schon lang vorher gewusst, weil wir haben auch unter anderem für die Ärztekammer Wien Umfragen gemacht und haben gewusst, die Patienten haben damals schon immer gesagt, wir haben ein Zweiklassensystem. In Wirklichkeit haben sie gesagt, wir haben ein Vierklassensystem. Also das wusste man alles. Aber ich versuche Politikern und Politikern immer zu erklären, die Umfrage dürft ihr nicht machen, damit ihr wisst, was wichtig ist. In einem Wahlkampf können wir euch da unterstützen. Aber ihr dürft nie Politics by Polls machen. Und es ist eigentlich immer eine Entscheidung, eine Entscheidungsgrundlage, die wir dem politischen Management vorlegen. Ich bringe ein klassisches Beispiel. Und der Walter war ja, bevor er in den Journalismus ging, warst du ja in der Politik eigentlich. Ja. Und zwar in der ÖVP-Bundesparteizentrale.
Landespartei.
Genau. Und Wolfgang Schüssel unter anderem hatte, wie Sie wissen, damals im Jahr 2003, glaube ich, war es die Pensionsreform, die große Pensionssicherungsreform, wie es damals geheißen hat. Und ich schwöre Ihnen eins, ich war damals schon im Geschäftsminister, 1998 in diesem Geschäft, damals gab es nicht eine einzige Umfrage, wirklich nicht eine einzige, wo es eine Zustimmung zu dieser Pensionsreform gegeben hätte. Nicht, genauso wie heute übrigens auch. Und Schüssel hat es einfach durchgezogen. Und er hat es deshalb durchgezogen, weil er gesagt hat, das ist das Richtige. Und die Demoskopen, auch innerhalb der ÖVP, haben ihm damals gesagt, Wahnsinn, schlecht, die Bevölkerung wird, die werden uns das heimzahlen. Ja, ist vollkommen egal, er hat es gemacht. Und das ist, neben Wolfgang Schüssel gibt es dann auch noch ein paar andere Beispiele, aber das ist, so macht man Politik. Und er hat gewusst, dass die Umfragen sind, und sagt, braucht man nicht. Ich mache zum Beispiel unter anderem schon sehr, sehr lange für die SPÖ Burgenland seit 2012 Umfang, also schon unter Hans Niesler, aber jetzt auch unter Hans-Peter Doskozil, und da hatten wir einen ähnlichen Fall. Vor der Landtagswahl 2020 bin ich mit einem Umfragen gekommen und habe gesagt, also wir haben Botschaften abgetestet und die SPÖ Burgenland wollte oder hatte dann auch den Gratis-Kindergarten eingeführt. Und wir haben zwei Botschaften verwendet. Die eine Botschaft war, jedes Kind zählt gleich viel, deswegen gratis Kindergarten für alle. Das war die Botschaft auch der SPÖ Burgenland. Die andere Botschaft war, ja, jedes Kind ist gleich viel wert, aber der gratis Kindergarten nur für die, die es sich nicht leisten können. Das hat die ÖVP gemacht. Das Interessante war, das ist eigentlich ein klassisch sozialdemokratischer, klassisch linker Narrativ, ja? Und das haben wir gegenübergestellt. Und da kam heraus eine 50-50-Positionierung sogar in der eigenen Wählerschaft der Sozialdemokratie. Und ich habe gesagt zum Landeshauptmann, schau mal, wie wir mit dem Thema umgehen. Und der Doskozil hat gesagt, ich schaue gar nicht nach, wie wir damit umgehen. Ich bin von der Richtigkeit überzeugt, deshalb werde ich es machen. Und dann haben sie es gemacht. Und das ist Politik. Und das ist Politik, wie man sie macht, und schaut nicht dauernd auf die Umfragen, weil das ist das allergrößte Problem. Ich bin der Feind meines eigenen Geschäfts, ist, wenn ich nur auf Umfragen schaue. Dann wird es prekär für die Bevölkerung.
Es gibt natürlich das große Gegenbeispiel, nämlich den Umgang mit der Neutralität in Österreich. Wenn man mit Politikern im Hintergrund spricht, sagt jeder, Neutralität total schwierig in einem vereinten Europa. Gegenüber wem sollen wir neutral sein? Gegenüber außerhalb halten wir uns eh auch an Sanktionen wie Russland etc. etc. Aber weil alle Umfragen sagen, wie tief verankert die Neutralität auch emotional verankert bei den Menschen ist, fasst es niemand ehrlich an. Und die Einzigen, die es tun, sind die Neos, weil die können sich leisten, die sind happy mit den 10-12% im Idealfall, die sie an Stimmen bekommen. Die können so ein Nischenthema quasi, wie es vielleicht fachpolitisch angebrachter wäre, offener ansprechen, weil sie gar nicht den Anspruch haben, 20-30% an Stimmen zu bekommen. Und da ist Politik natürlich auch umfragegetrieben. Stopp, heißes Eisen, da verbrennst du nur die Finger. Das darfst du nicht anfassen. Und tatsächlich, wie es der Peter gesagt hat, der Politiker braucht eine Meinung, braucht eine Überzeugung. Und Umfragen dürfen ihm nicht sagen, was er nicht oder schon tun soll, sondern er braucht Wege und Mittel, wie er Mehrheiten für sich organisieren kann. Und das hat die Politik vergessen. Über diese hat der Journalismus sicher mit der Rolle gespielt, aber über dieses Übermaß an Umfragen quasi hat Politik auch ein bisschen ihre eigene Orientierung verloren und stellt zu viel zur Disposition. Und das ist ein Krux und darunter leiden wir, glaube ich, alle als Gesellschaft und vor allem im politischen Prozess.
Nächste Umfrage. Neutralität beibehalten, ja, aufzeigen.
Lauter Neos-Wähler.
Also in Umfragen ist es mehr. Also,
Umfragen nicht stimmen.
Können Sie nochmal aufzeigen, bitte?
Also wirklich mal die Höhe. Wer ist für Neutralität beibehalten, ja?
Ah, jetzt werden schon mehr.
Ja, es werden schon mehr.
Das ist 50-50. Wir sehen Sie da oben total schlecht. Also Sie fallen da, Sie sind die Schwankungsbreite.
Das ist eigentlich Mashme. Ja? Also, das Thema Landesverteidigung, da haben wir in der letzten Folge und in der...
Ein paar Mal haben wir das, weil es ein bewegendes Thema ist für die österreichische Bevölkerung.
Kannst du die Themen nochmal, kannst du das nochmal zusammenfassen, wie die Bevölkerung tickt? Na gut, ich mach's. Also, ich bin meine eigene KI.
Ja, du bist so, super.
75%.
Spitzname ist Rampensau.
Wollen Sie bitte dem Herrn Hayek einen Sonderapplaus geben?
's war eigentlich kein Phishing for Compliments. Na, also, 75% der österreichischen Bevölkerung sind für die Beibehaltung der Neutralität. 50% sagen, das Land kann sich nicht selbst verteidigen. 16% würden das Land mit der Waffe in der eigenen Hand verteidigen. Bisschen wenig. Wobei, lustigerweise, vom Bundesheer hat mir jemand gesagt, ich sagte, wenn 16% tatsächlich zu uns kommen, haben wir ein Problem, die können wir nämlich gar nicht ausstatten. Also es ist circa eine Million. Nur 20-25% wollen ein europäisches Heer, nur 20% wollen der NATO beitreten. Nur 30% glauben, wir halten so lange durch, bis das polnische Entsatzheer wie unter Jan Sobieski kommt. Ja? Aber jetzt wird's super. Aber 2/3 glauben, dass uns im Angriffsfall entweder EU, NATO oder USA helfen werden. Ja, genau. Und ich nicht böse, aber das ist das Prinzip Hoffnung. Ja,
also, ich würde sagen, das ist schizophren.
Ja, oder wie der Mich im letzten Podcast hat, Erwin Ringel zitiert hat, ja, wie hast du schön gesagt?
Die österreichische Seele ist krank, sie ist krank.
Also, glaube ich auch, das heißt der letzte Podcast-Folge, ist die österreichische Seele krank.
Genau, wir sind ein bisschen abgeschweift. Du hast gesagt, du blickst sehr gerne hinter die Zahlen. Ja? Jetzt darf der Walter als Journalist sehr gerne interpretieren, aber jetzt du als Meinungsforscher, wo endet die Messung und wo beginnt die Einflussnahme, wenn du dann deine Analysen machst? Ist es da, dass du zählst ja am Anfang mal, du hast Zahlen und dann gibst du eine Analyse ab. Und ist die Analyse per se neutral oder kann man die auch färben? Oder tust du...
Wir bereiten das, wie Sie sehen, nie richtig vor. Also wir wissen den Start, aber ich verstehe die Frage nicht.
Wenn du dann eine Analyse einer Meinungsumfrage machst, ja. Ist es dann ganz, du hältst dich an die Zahlen und gibst neutral wieder, was die Möglichkeiten sind? Oder sagst du, na, das könnte etwas auslösen, was du für deine Meinung hältst?
Das ist eine schlechte Frage.
Na, das ist eine gute Frage. Immer wenn ich eine schlechte Frage stelle, heißt, er hat keine Ahnung.
Nein. Er will sie nicht beantworten.
Natürlich kann ich sie beantworten. Aber ich glaube, was du meinst, ist ein simples Beispiel. 2016 Brexit. Und ich habe, wir haben überraschenderweise in Großbritannien keine Umfrage gemacht zum Brexit, aber ich habe 4 Tage vor der Abstimmung damals einen Vortrag beim österreichischen Bundesheer vom Generalstab gehalten. Und damals ist die Frage aufgetaucht, Herr Hayek, wie wird denn das ausgehen? Und ich habe im Vorfeld die ganzen Ergebnisse angesehen und habe gesagt, ich sage Ihnen gleich eins, das kann Ihnen niemand sagen, weil aufgrund der Schwankungsbreite die meisten Ergebnisse waren immer 52, 48, 51, 49 und sind, also gesagt, es kann Ihnen niemand sagen, wie die Kiste ausgeht. Und dann wurde ja die, insbesondere die britische Meinungsforschung dann danach wahnsinnig gescholten, weil sie daneben gelegen ist und die meisten Remain, also haben gesagt, es wird Remain ausgehen. So, und das ist das möglicherweise, was du meinst, was die Kollegen da gemacht haben, und da kommt wieder die bösen Medien ins Spiel, weil wie läuft das normalerweise ab? Die liefern die Daten und normalerweise muss der Kollege oder die Kollegin sagen, pff, Unterschied statistisch nicht signifikant, wir können es nicht sagen. Dann, Journalist, Journalistin, aber vom Gefühl. Ja? Und dann kommt der Moment, wo man als Meinungsforscher sagt, ich habe kein Gefühl.
Ja? Und
Das wird schon so ausgehen. Ich mache das seit 30 Jahren. Ich habe das im Bauch.
Echt? Ja, 100%. Ich kenne mich aus.
Wer hat das gesagt?
Ich kenne die Meinungsforscher, nicht nur die Journalisten.
Nein, aber also die anderen ja.
Eine Frage, die ich eigentlich zu Beginn an euch beide stellen wollte, ist, um mal zur Basis zu kommen, was eurer Meinung nach können Meinungsumfragen überhaupt leisten und was können sie nicht leisten?
Wieso soll das der Walter wissen?
Naja, er nutzt sie ja. Also,
Ich dich kenne. Ja, ich weiß, was du nicht kannst. Ja.
Ein sehr launiger Nachmittag für mich heute. Nein,
aber na, Wort auf der Rückfahrt. Okay, du kannst gerne ergänzen.
Lass ihn.
Nein, was habe ich ja schon vorher versucht zu erklären, was Meinungsforschung kann. Man geht immer diesen
merken Sie, er provoziert Sie. Ich habe es versucht zu erklären. Nee,
aber wir haben es nicht verstanden. Aber
ich habe es versucht zu erklären.
Also, ganz kurz. Also, was wir versuchen immer zu erörtern, wer ist die Zielgruppe, wie erreiche ich die Zielgruppe, wie tickt die Zielgruppe? Das ist, und es ist wurscht, ob
heute? Die kleine Zeitung.
Naja, das wollte ich gerade sagen. Es ist vollkommen egal, ob das ein Fischstäbchenproduzent ist oder eine Partei ist. Es ist grosso modo immer dasselbe, außer es sind Gesellschaftsstudien, aber die werden meistens ja an der Universität gemacht. Die machen dann meistens sozialwissenschaftliche Studien, Grundlagenforschung, die findet meistens an der Universität statt.
Ich glaube, der Einwurf war deswegen, für uns Journalisten ist es natürlich enorm wichtig, den Auftraggeber zu nennen, für die Leserinnen und Leser, um das einzuordnen. Eine Studie des Sozialministeriums über die perfekte Sozialsystem Österreichs hat andere Wertigkeit wie, da muss ich einfach wissen, wer ist der Auftraggeber, wer dafür bezahlt. Das heißt, journalistisch ist es eine extrem wichtige Information und misstrauen Sie jeder Umfrage, wo der Auftraggeber nicht genannt ist. Bitte, Peter.
Ich hätte es nicht besser sagen können.
Wir haben Einigkeit auf der Bühne.
Okay, aus.
Und das ist es eigentlich. Also und dann kommt natürlich halt noch die klassischen Grenzen hin zu bezüglich der Fragetechnik, der Methodik, natürlich auch der Statistik. Aber haben wir Leben gelernt und die Kundinnen und Kunden meistens auch. Und wenn man sich immer das vor Augen führt, dass wir uns nur versuchen, mittels Statistik der gesellschaftlichen Realität anzunähern und nicht exakt messen können, dann ist das ein ganz, ganz wunderbares und spannendes Tool, das zum Einsatz kommt. Wie du ja selber weißt, wir haben auch zusammengearbeitet in einer politischen Kampagne mal. Und dann hat der Michi die Plakate und Sujets kreiert und dann haben wir Fokusgruppen zusammengestellt. Das war keine quantitative Befragung, sondern wir haben Fokusgruppen, das sind Personen zwischen 8 und 12 Personen, die sind nach unterschiedlicher Zusammengehörigkeit, werden die zusammengesetzt und dann haben wir das einfach abgetestet. Und dann habe ich immer ein Plakat genommen und habe es aufgezeigt, gesagt, wie gefällt Ihnen das? Und dann habe ich das zweite gezeigt und gesagt, wie gefällt Ihnen das? Und dann haben wir darüber diskutiert. Und das ist großes Kino, wie ich finde, und ich hoffe, die Werber hassen das ja.
Ja.
Weil die sind ja Künstler. Ne? Und die sagen immer, ja, aber wir haben uns dabei was gedacht. Und ich sage, aber leider das sehe ich nicht. Ja? Und das ist dann halt ein bisschen problematisch. Ja?
Danke.
Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Wissen wir, dass vor allem Politikerinnen, aber auch Journalistinnen und auch Meinungsforscherinnen auf Umfragen schielen, mehr Umfragen machen wollen. Sollte es insbesondere vor Wahlen noch mehr Umfragen geben oder vielleicht weniger? Also sollen vor Wahlen Umfragen restriktiver mit einem Monat vorher keine mehr gemacht werden? Bitte. Du sagst sicher nein.
Also ich glaube schon, dass eine Lawine an Umfragen relativ kurz vor dem Wahltag Stimmungen prägen können. Zumindest ist das mein Eindruck. Weil man sieht dann, wenn es einen gewissen Trend gibt und eine Umfrage 2-3 Wochen vor Wahl diesen Trend anzeigt, dann ist es relativ häufig, dass quasi das Wahlergebnis dann vielleicht fast noch ein bisschen deutlicher in diese Richtung ist.
Geht. Die Nationalratswahl 1999 ist genau das Gegenbeispiel
dafür. Ja, aber
wer sich noch daran erinnert?
Aber es gab 30 andere Wahlen, die das, alles eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, Schwankungsbreite, statistischer Ausreißer. Ich glaube schon, aber ich glaube, das Wichtigste ist, wie der Journalismus und Sie als Leserinnen und Leser damit umgehen. Ja, es ist eine Information, es ist spannend, weil Wahlen, ich meine, warum machen wir Wahlen? Und warum ist diese Emotionalität, die Aufregung, die Duelle, die Umfragen so wichtig? Damit die Leute mitkriegen, dass Wahlen sind. Ja? Deswegen stellt man Plakate auf, wenn man nur schreibt, es ist irgendwann Wahlen, dann haben wir Wahlbeteiligung von 35%, weil das kriegt eine radikale Minderheit mit. Also erst wenn wir nicht mehr hören können, quasi die Auseinandersetzung, die Streiterei im Fernsehen, in den Zeitungsartikeln, ist bei einer kritischen Mehrheit der Leute angekommen, ah ja, übrigens, an dem und dem Tag sind Wahlen und ich kann vielleicht vorher wählen, Briefwahlen, ich muss mich darum kümmern, dass ich quasi meine, vielleicht mir eine Meinung bilde. Und deswegen dieser ganze Hokuspokus, dieser Zirkusauflauf, hat eine demokratiepolitische Bedeutung. Also von dem her sind Umfragen gut, weil sie Spannung vermitteln, weil sie Interesse vermitteln, weil man sich vielleicht selber fragt, na, wie stimmen eigentlich ich ab, wenn ich jetzt nicht einer der letzten Stammwähler bin, die auf Erden noch wandeln. und deswegen hat dieser Showcharakter von Politik eine demokratiepolitische Bedeutung.
Ja, aber tritt dann
dass möglichst viele zur Wahl hingehen, als Grundlage von einer Machtverteilung in der Gesellschaft, egal ob im Dorf oder nicht.
Ja, aber treten da nicht dann die Themendiskussionen in den Hintergrund, sondern jeder schaut nur auf die Zahlen und sagt, ui, der hat 2%
dazu genommen, der hat
3% verloren.
Völlig richtig. Wenn man es völlig los, ungesteuert quasi, wie eine Lawine einfach nur drüber rauschen lässt, dann ist das schon eine Gefahr, glaube ich. Aber deswegen gibt es Journalismus, die eben Sachthemen behandeln, vor allem auch Themen und Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, damit das die Öffentlichkeit bekommt. Das ist, glaube ich, die zentrale Funktion von Journalismus, nicht nur das drüber zu schreiben, was populär ist oder wer welcher Politiker gerade Rückenwind hat oder nicht, sondern was sind die Probleme, die Themen, die den Leuten unter den Nägeln brechen. Gesundheitspolitik, Verteidigungspolitik, Jobs, Gleichstellung, Kinderbetreuung, Pflege, you name it, alles das. Das ist der Job von Journalismus. Da kann wiederum quasi Meinungsumfragen, aber das muss dann schon 2, 3, 6, 12 Monate vor der Wahl quasi, Meinungsforschung kann da wichtige Beiträge liefern, und dann den Politikern ist es dann Lösungskonzepte zu arbeiten, die möglicherweise sogar Probleme lösen, ja? Und nicht nur verlagern. Aber deswegen bitte um ein bisschen Verständnis und Toleranz, wenn da ein Übermaß an Emotionalität und Trara und stattfindet. Ganz viele Leute konsumieren vielleicht nicht so viel Medien und Journalismus wie Sie hier im Theater, im Schauspielhaus, und kriegen es vielleicht sonst gar nicht mit. Und eine hohe Wahlbeteiligung ist schon ein Wert an sich, glaube ich. Und Graz muss das wissen.
Danke, Walter.
Stimme mir zu.
Ich stimme dir zu.
Danke.
Uneingeschränkt. Ich möchte nur zur Erklärung etwas anbringen. Es gibt insbesondere, weil du gesprochen hast, auch von den 12 Monaten davor, ein Wahlkampf an sich, da wird dann immer wieder darüber diskutiert, ob man jetzt da neue Themen aufbringen soll oder nicht, und man erwartet sich da einen Themenaustausch. Und da beginnt ein großes Missverständnis, auch von Medienseite gar nicht so sehr, aber manchmal auch von Wählerseite: Wahlkampf, im Wahlkampf sammle ich nur noch ein. Ich schaue mir, da kommt die Meinungsforschung und sage, so, dieses Thema nehmen wir, dieses nicht, die lassen wir weg, wir framen das so, dann kommt die Werbung, die sagt, wir machen das so, und dann schickt man die Leute raus und dann geht's nur noch darum, im Wahlkampf einzusammeln. Eine Wahl, und das sage ich auch immer wieder den Parteien und den Politikerinnen und Politikern, eine Wahl gewinne ich in den 4,5 Jahren in der Legislaturperiode, wenn es der 5-jährige ist, davor. weil die Menschen sind ja, die Wählerinnen und Wähler sind ja nicht blöd. Sie wählen nämlich schon die zumindest glaubhaft, es ist wurscht, ob das jetzt Opposition ist oder die Regierung ist, die vorher glaubhaft Themen vertreten. Ob das dann populistisch ist oder nicht populistisch ist, dann wieder eine andere Frage. Ja? Aber in einer Wahlkampagne, außer es passiert sowas wie Ibiza, bewegt man 1-2 Prozentpunkte nach oben oder nach unten, weil die Stimmung, die Meinung der Menschen eigentlich meistens, insbesondere bei älteren Wählerinnen und Wählern, schon meistens ziemlich gefestigt ist. Ja? Das heißt, wir gehen nur noch her und machen im Wahlkampf quasi das Einsammeln. Und das ist dann immer ganz, ganz lustig, wenn dann Parteien sagen, Jesus, no, wir haben kein Thema. Und ich sage dann, was habt ihr die letzten 4,5 Jahre gemacht? Weil das ist tatsächlich das Problem, und das ist immer wieder bei der Aufgabe von Politikerinnen und Politikern, dass sie sich eben dieser Themen, die möglicherweise da sind, eben annehmen und diese eruieren und dann auf die Bühne heben. Und dann sind nur noch wir da, die sagen, so, jetzt machen wir Kassel drum und so macht's es.
Bravo, bravo.
Das waren die famous last words von Peter. Möchtest du noch ein Schlusswort? Ein Plädoyer, ein flammendes.
Lesen Sie die kleine Zeitung und gehen Sie zur Wahl.
Missing Link.